Okay, du fängst an, oder?
Ja, ich fange an.
Okay.
Genau so fängt jetzt der Podcast auch an. Fängst du an? Ja.
Das wäre auch super edgy, jetzt einfach so den Podcast zu starten.
Ja, warum nicht?
Why not? Alles ist möglich.
Eben.
So.
So, also, Moment, ich brauche meinen Satz. Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Die Quadrataugen. Wenn ihr euch wundert, was hier eigentlich los ist, Lisa und ich starten eine Einzelfolge, nur wir zwei ohne Fabian. Hallo Lisa.
Hallo Laura, ich bin schon sehr gespannt, was passieren wird, wie der generelle Vibe so sein wird.
Ich bin alles auch möglich. Gespannt. Ich bin gespannt und ich freue mich. Der Grund, warum wir das machen, ist, dass wir Thor schon gesehen haben und Fabian noch nicht. Und wir ganz schnell unsere Eindrücke verarbeiten wollen.
Bevor wir alles vergessen.
Bevor wir wieder alles
Vor
vergessen.
Live.
Ey, sag das nicht, das ist bei mir manchmal wirklich so. Ich habe das Gefühl, wenn eine Woche lang ein Film vergangen ist, dann habe ich die Hälfte schon wieder vergessen, weil ich so viele andere Sachen schon wieder zwischendurch geschaut habe.
Ja, und dann fragen einen Leute, ja, wie fandst du denn den Film? Und ich bin so, also ich fand ihn gut damals, aber ich kann dir jetzt irgendwie auch nicht mehr sagen, warum, weil ich weiß dann schon noch immer so die Keypoints, aber manchmal so einige Sachen hat man dann schon wieder vergessen.
Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall. Also wie ich ja immer mal wieder im Podcast erzähle, bin ich ja sowieso super vergesslich, weil ich immer das Ende von Filmen vergesse. Immer.
Echt? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hast du das schon mal im Podcast gesagt, wo ich dabei war?
Ich meine schon, weil ich zum Beispiel, ich habe bestimmt 5 Anläufe gebraucht, bis ich bei Gladiator, Spoiler, verstanden habe, dass er am Ende stirbt.
Was? Er stirbt? Was?
What?
Okay. Ja. Okay, ja, ist ja wirklich anstrengend dann. Naja.
Nee, es ist nicht anstrengend. Eigentlich ist es ganz gut, weil es jedes Mal wieder zu einem ganz schönen Erlebnis führt.
So. Was? Oh, Snape stirbt am Ende von Harry Potter? Achtung, Spoiler, by the way.
Ja.
Stimmt, also, oh mein Gott, du bist wie so ein Filmgoldfisch. Du kannst einfach alle Filme immer wieder gucken.
Ich erinnere mich an random Sachen zwischendrin, aber an das Ende erinnere ich mich meistens nicht. Ich weiß, keine Ahnung.
Sollte ich jetzt neidisch sein? Naja, anyway.
Wie ihr schon merkt, dieser Podcast wird voller Spoiler sein. Wir werden jetzt ganz, ganz kurz über Thor, Love and Thunder spoilerfrei sprechen. Aber der Großteil der Folge wird ein einziges Spoilerfest. Das heißt, ihr solltet den Film schauen, bevor ihr den Podcast hört.
Ja, drückt jetzt auf Stopp, rennt schnell ins Kino, schaut den Film, rennt wieder zurück und hört weiter.
Genau, das wäre angebracht.
Ja.
Genau. Dann erstmal so ganz allgemein und spoilerfrei, mochtest du den Film?
Ich mochte den Film sehr gerne. Ich fand diesen Film unglaublich lustig. Ich hatte, wir saßen ja zusammen im Kino, deswegen ist es jetzt nicht so überraschend für dich, aber ich habe mich auch zu dir umgedreht und war so, ich möchte ihn sofort nochmal gucken. Ich hatte echt sehr viel Spaß mit dem Film.
Das war auch tatsächlich meins. Ich habe auch direkt danach gedacht, irgendwie so, okay, ich hätte nichts dagegen, den Film jetzt direkt nochmal zu schauen. Also das war ein durchaus gelungenes Kinoerlebnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der beste Film ist, den ich jemals gesehen habe. So weit gehen wir nicht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film, den man im Kino wegsnacken sollte.
Auf jeden Fall wegsnacken. Ich habe auch sowas wieder irgendwie gebraucht. Manchmal brauche ich so einen Film, der einfach nicht so viel von mir will und mich einfach nur unterhält und ich kann mich dann damit entspannen und einfach, alles ist einfach lustig und okay, ich war auch einmal über eine Sache sehr traurig, wie wir eventuell später noch besprechen. Laura hat das möglicherweise mitbekommen. Ja, aber ich finde es, weiß nicht, da finde ich sowas einfach angenehm, wenn ich auch mal wieder so einen Film sehe und nicht alles irgendwie deep und tragisch und traurig ist.
Ja.
Obwohl es trotzdem ein bisschen deep und traurig war.
Es war schon deep und traurig, wollte ich gerade sagen. Also ich hatte einige Male Tränen in den Augen.
Ja, aber es war halt ein guter Mix und es war natürlich, also Taika Waititi ist einfach, also der ist einfach weitergegangen als je zuvor gefühlt mit Thor. Also Thor 3 war ja schon, also Thor 3 habe ich ja auch schon gesagt im Podcast, ist eigentlich einer meiner, wenn nicht sogar mein Lieblings-Marvel-Film, aber auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Und den fand ich schon super witzig und er hatte Cate Blanchett. Und jetzt bei Thor 4, also das ist einfach nochmal eine Schippe drauf. Also es ist einfach nur noch bescheuert teilweise.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich Taika Waititi live getroffen habe?
Ja, hast du. Weil ihr habt doch, genau, ihr habt doch irgendwie zusammen studiert oder so, ne? War das nicht so?
Er war ein paar Jahrgänge vor mir. Also ich habe, bevor ich an der Filmhochschule in München war, habe ich in Neuseeland studiert, an der Filmschule, also an der Universität Film. Und da hat er nämlich auch studiert. Und er kam bei uns in den Klassenraum und hat so eine Vorlesung gegeben. Und das war wirklich weit vor allem, was danach passiert ist. Hatte gerade kurz, in dem Jahr war er für Two Cars, One Night für den Kurzfilm-Oscar nominiert.
Oh.
Also so weit gehen wir zurück in der Geschichte.
Oh mein Gott, ihr seid schon lifelong Besties einfach.
Auf jeden Fall. Ja. Also so würde ich das auch sagen. Ich frage mich, warum er sich so selten bei mir meldet.
Komisch, ne?
Das ist wirklich merkwürdig.
Er ist bestimmt einfach traurig, weil du aus Neuseeland weggezogen bist.
Ja, das muss sein.
Und hat ihm das Herz gebrochen. Dass das muss sein. Und jetzt verarbeitet er alles in Torfilmen.
Ja. Das ist eigentlich, seine Torfilme sind wirklich einfach eine Message direkt an mich. So verstehe ich das auf jeden Fall.
Okay, können wir bitte, ich möchte jetzt bitte, dass wir so ein paar Analyse-Podcasts machen, wo wir jeden Torfilm auseinandernehmen und überlegen, was es möglicherweise mit Laura, ihrem Leben und Taika Waititi zu tun hat.
Das, ich kann mir vorstellen, dass das richtig viele Leute hören wollen.
Ich glaube auch, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kennt doch alle dieses Meme, wo dieser Dude vor dieser quasi Pinwand steht und mit so roten Fäden alles verbindet. Mhm. Und das machen wir dann so auch mit Laura und ihrer Zeit in Neuseeland und Taika Waititi, was auch immer er in seinem Leben gemacht hat, ich weiß es gar nicht. Ja.
Ja, das wird alles zu einem großen Bild dann zusammengeflochten. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wollten über Thor reden.
Ja, eigentlich schon. Naja.
Okay, kurzer Schlenker. Mhm. Genau. Das Format, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, und zwar wirklich, glaube ich, heute Morgen unter der Dusche so ungefähr, das ist die Idee dahinter, heißt gewagte Thesen mit Lisa und Laura. Das heißt, wir schmeißen uns jetzt gegenseitig Thesen an den Kopf aus dem Film und brechen so den Film durch. Und wie gesagt, Spoiler, 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 wir werden rücksichtslos über diesen Film quatschen und ihr solltet ihn vorher gesehen haben.
Genau, ja. Sollen wir nochmal vorher ganz kurz sagen, worum es geht? Aber wahrscheinlich die Leute, wenn ihr es jetzt angeklickt habt, dann habt ihr es ja natürlich schon gesehen und wisst, was alles im Film passiert. Aber basically, Thor ist einfach irgendwie am Start und wollte sich eigentlich, glaube ich, eine Auszeit nehmen. Ne? Er will so seine innere Mitte finden. Aber er hängt dann mit den Guardians rum und die machen ein paar Sachen platt. Dann gibt's auch noch diesen guten alten Gore, der, was ist sein Name? Der God Butcher, ne?
Ja.
Genau, und er ist halt auf einmal voll gefährlich, weil er halt Götter umbringt und das finden natürlich alle nicht so cool und deswegen müssen sich die Guardians und Thor dann aufteilen und deswegen geht Thor wieder auf sein eigenes Adventure und trifft dann auch gewisse andere Menschen wieder. Mhm.
Das führt eigentlich, finde ich, zu meiner ersten These, die auch ganz gut an das anknüpft, wo wir mit Marco drüber gesprochen haben in dem Podcast über Moon Knight. Mhm. Und zwar: SuperheldInnen sind die neuen GöttInnen.
Oh, stimmt, das war ein Podcast und ich glaube, wir haben darüber geredet, ob es eigentlich GöttInnen im MCU gibt, ne?
Mhm. Also Markus' These war ja, dass es keine Götter gibt, was natürlich Quatsch ist, weil ja Thor Odinson auch schon ein Gott ist. Also darüber haben wir ja schon gesprochen in dem Podcast. Und dann war aber so ein bisschen die These, ja, aber Thor ist ja genau dieses Mischmasch zwischen eigentlich ist er ein Superheld, ja, ist er auch irgendwie ein Gott, auch Loki ist irgendwie ein Gott, aber eigentlich sind sie Superhelden und sie sind halt irgendwie so eine Hybridform. In diesem Film lernen wir jetzt, genauso wie auch schon in Moon Knight, dass da durchaus auch noch andere Götter und Göttinnen durch dieses MCU wabern. Unter anderem Zeus selbst.
Ja, Zeus, ey. Oh mein Gott, Zeus in einem Film, ne? Mhm. Also ganz ehrlich, diese Anfangsszene, wo Zeus da so reinkommt irgendwie und erstmal von allen abgefeiert wird. Und da muss ja Thor irgendwann feststellen, dass Zeus vielleicht doch gar nicht so geil ist und vielleicht nicht so cool ist.
Ich fand's aber super cute, wie er halt am Anfang irgendwie noch so ein bisschen von ihm schwärmt, ne?
Ja,
wie dann irgendwie so ein bisschen, ja, und hier, ich bin der Gott irgendwie des Donners und so, und er irgendwie, ne, mit dem Blitz und hast du nicht gesehen.
Passt voll zusammen, das war meine Inspiration.
Ja.
Genau, ja. Zeus hat bestimmt auch mal an Thors Uni einen Vortrag gehalten über irgendwas und ihn dann inspiriert.
Das wird's gewesen sein, ja, auf jeden Fall. Wie gefällt uns dann Russell Crowe in der Rolle?
Sehr gut. Finde ich. Ich fand, also ich meine, ich finde es generell irgendwie gut gecastet. Also ich fand ihn sehr überzeugend, aber es passt natürlich auch wieder in dieses ganze Taika Waititi-Konstrukt dieses Films, dass Zeus auch einfach so ein krasser Idiot ist auf einmal. und halt auch so, ihm ist auch so alles egal. Also auch schon wie am Anfang, als einmal gab es ja auch diese Szene, wo Gore dann zu diesen Göttern im Prinzip auch kommt und die ihn auch alle auslachen. Und so ist Zeus einfach auch. Also es wird einfach von niemandem Halt gemacht, nicht mal vor Zeus. Und ich fand, das hat Russell Crowe auf jeden Fall gut verkörpert.
Ich mochte total gerne, dass er, also ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt ja in der Yellow Press, also nicht nur gegenüber Frauen wird Bodyshaming gemacht, sondern auch gegenüber Männern. Danke, Patriarchat. Yeah. Und auch Russell Crowe ist ja jemand, der immer mal wieder für Rollen zugenommen hat, abgenommen hat. Wie Christian Bale ja übrigens auch.
Christian Bale, ey.
Und bei Russell Crowe ist es dann aber manchmal auch so, dass wenn er keine Rolle hat, dass er halt tendenziell eher irgendwo auf der Seite bleibt, wo er erstmal so ein bisschen gemütlicher, glaube ich, unterwegs ist. Ich bin eine Zeit lang, bin ich ihm auf Twitter gefolgt und da hat er immer nur gepostet, was er gerade wieder an Sportaktivitäten gemacht hat. Das war ein sehr interessantes Twitter-Vergnügen auf jeden Fall. Da kam dann morgens immer so 10 Kilometer Run, so und so viele Sit-Ups und so weiter.
Du, ich bin gerade aufgestanden.
Ich bin auf Twitter. Cool. aber was ich damit sagen will, ich fand es geil, dass, weil wir uns, also ich habe mir wahrscheinlich unter dem Gott Zeus nochmal ein bisschen, also so wie er in der griechischen Mythologie dargestellt wird, wie man ihn so von der Kunst auch kennt, ist er ja erstmal so ein sehr muskulöser Mann. Und dann kommt halt Russell Crowe rein und ich fand dieses Gold-Ding, was er da getragen hat, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo man aber auch noch so seinen Bauchnabel eingezeichnet
hat. Ich hatte sein Outfit gar nicht mehr so richtig vor Augen, muss ich sagen.
What? Das war für mich eins der Highlights des Films.
Hat also er so wirklich. Wie heißt das? So ein Schild, was aber vor dem Bauch ist.
Ja, genau. Wie so eine Rüstung.
Ja.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es halt angepasst an seinen Bauch und ich fand es mega schön. Ich habe es einfach extrem abgefeiert.
Das stimmt. Also man muss nicht hart trainiert sein, um in die Götter-Area da zu kommen sozusagen.
Nee, ich glaube auch grundsätzlich, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was sie da erzählen, dass die Götter ja wirklich so ein bisschen weit ab von Gut und Böse unterwegs sind. Das ist ja lustigerweise auch das, was wir über Moon Knight irgendwie teilweise so erzählt bekommen haben.
Ja,
das ist eigentlich
jeden Fall.
Und bei Eternals. Die Götter haben einfach so ein bisschen den Touch verloren. Sie sind irgendwie.
Was ist da los auf einmal, ja.
Und was heißt das fürs MCU jetzt, wo sie auf einmal wieder auf der Bildfläche erscheinen?
Tja, dadurch, dass die alle ja so ein bisschen jetzt irgendwie dekonstruiert werden oder teilweise irgendwie auch menschlicher gemacht werden. Jedenfalls war es bei Eternals ja eigentlich auch ein bisschen so, fand ich. Meinst du, wir sehen jetzt nur noch Götter und Göttinnen auf der Leinwand? Also du hast ja schon gesagt, es ist ja im Prinzip so, dass sie auch ein bisschen Superheldinnen sind und nicht nur Götter und Göttinnen.
Also ist die These eigentlich andersrum. Die neuen Superheldinnen sind die Götter von gestern.
Ja, also generell, ich meine, es werden einfach gefühlt super viele neue Figuren eingeführt. Also wir haben ja einmal zum Beispiel jetzt in Doctor Strange, da hatten wir ja auch, wie hieß sie denn noch, America Chavez oder so. Dann haben wir jetzt ja irgendwie auch Miss Marvel und so. Es sind ja auch eigentlich keine Göttinnen in dem Sinne. Meinst du die Frage jetzt generell fürs MCU, dass jetzt sozusagen Götter und Göttinnen immer wichtiger werden?
Also entweder das oder sie werden halt jetzt wirklich, also eine nach dem anderen umgebracht und vom Thron gestoßen.
Und dann ist das MCU zu Ende. Aber es kann natürlich sein, dass das vielleicht so wirklich so ein bisschen die neue Richtung sein könnte, weil im MCU gibt, also bei den ganzen SuperheldInnen, haben wir ja auch wirklich einfach schon einiges gesehen. So, ich meine, es ist ja schon ein netter neuer Weg, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen könnte, dass jetzt sozusagen die Göttinnen besser sind als die Superheldinnen. Das ist ein zu harter Hot Take. Ich weiß auch nicht, meinst du, da gibt es so einen Unterschied? Ich meine, die haben ja auch im Prinzip dieselben Kräfte, oder nicht dieselben, aber auf jeden Fall auch vom Level her.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie sie ihre Aufgabe wahrnehmen, weil wenn du mal drüber nachdenkst, wer so die Avengers waren und was sie, warum sie gekämpft haben, dann war da ja immer irgendwo eine moralische Verpflichtung, die sie gefühlt haben, der Menschheit gegenüber. Also Und ich glaube, dass wir im Moment gerade jetzt GöttInnen treffen und ich glaube, das passt auch ganz gut in das jetzige Weltbild, die halt vor langer, langer Zeit schon aufgegeben haben, sich darum zu kümmern, was die Menschen so eigentlich machen. Und mit Menschen meine ich das sehr, sehr broad, weil im Grunde genommen geht es ja nicht nur um Menschen, sondern es geht eigentlich um alle Formen des Lebens im Universum. Beim MCU, also da wir konzentrieren uns zwar, wir kommen immer wieder auf die Erde zurück, aber die Annahme ist ja theoretisch, dass es irgendwie überall in diesem Universum Geschichten gibt, die wir einfach nur noch nicht erzählt bekommen haben. So. Und ich glaube, dass eben die Geschichte so ein bisschen ist, okay, die GöttInnen haben eben den Bezug verloren, führen ein sehr dekadentes Leben in ihrem Olymp und haben aus vielleicht richtigen, vielleicht falschen Gründen, das wird ja bei Eternals auch so ein bisschen durchgespielt, entschieden, sich rauszuhalten. Und dadurch wurden sie abgelöst von den Avengers. Und jetzt ist aber die Frage, wo die Avengers jetzt eben ja auch so ein bisschen auseinandergefallen sind und jetzt wir noch nicht so ganz genau wissen, wer sind jetzt die neuen Avenger eigentlich? Kommt da jetzt ein Shang-Chi dazu oder kommt da jetzt irgendwie eine Miss Marvel dazu? Was passiert hier eigentlich irgendwie? Was ist der Plan? Wird es, glaube ich, jetzt erstmal darum gehen zu schauen, wer sind, also wie kann man quasi, was passiert, wenn man diese Normalo-Menschen auf die absolute gegensätzlichen Götterkreaturen treffen lässt.
Und vor allem, wie reagieren eigentlich auch die Leute darauf? Weil zum Beispiel so SuperheldInnen, ich meine, die sind ja sozusagen, was du halt meinst, das ist so deren Job, die sind halt da und die Leute feiern die halt immer, weil die sozusagen ja auch die, also die Aufgabe haben, sie zu verteidigen. Aber so Götter und GöttInnen sind halt, ja, für uns ja auch sowas Mystisches sozusagen und sowas. Also in der Welt, in der wir uns bis jetzt bewegt haben, war es jetzt bis auf Thor und Loki eigentlich. Oder da weiß ich halt auch nicht, ob die Leute sozusagen die so wahrgenommen haben, dass das halt Götter sind. Und wenn, haben sich ja so schon eher an die SuperheldInnen gehalten. Und jetzt, wenn sozusagen etwas, wovon die vielleicht, also wenn es im MCU auch Canon ist, dass GöttInnen sowas Mystisches sind und die jetzt auf einmal da so am Start sind alle, frage ich mich halt auch, wie die damit umgehen und ob es dann da irgendwie so einen Unterschied gibt. Und dann vielleicht wollen die auch gar keine Götter und GöttInnen. Vielleicht wollen die auch einfach weiterhin, dass einfach es Avengers gibt und alle Leute sind so richtig angepisst. Dann sind die Götter noch saurer sozusagen darüber, dass die Menschen scheiße sind, weil eigentlich niemand sie will. Oh mein Gott, was ist, wenn das passiert?
Die nächste These wäre ja tatsächlich, ist ein Gott, eine Göttin, eigentlich genau das, wenn niemand an sie glaubt.
Oh Gott, das ist aber ganz schön deep jetzt. dann eigentlich nicht mehr. Ich meine, die wurden ja sozusagen eigentlich, okay, jetzt muss man natürlich überlegen, wie es im MCU ist, weil eigentlich, wie du ja schon meinst, leben ja GöttInnen davon, dass Menschen an sie glauben. Mhm. Das ist ja sozusagen eigentlich so deren Existenz. Wie ist das passiert? Ich meine, wie haben Menschen zum ersten Mal von denen erfahren? Ich stecke zu wenig in der Mythologie drin. Aber
also, wenn das MCU so wie die Mythologie funktioniert, dann gab es wohl mal eine Zeit, wo Götter und Göttinnen sehr viel häufiger auf der Erde unterwegs waren und auch Kontakt hatten mit Menschen.
Stimmt, das heißt, die haben die irgendwann einfach gesehen und waren so, wow, oh mein Gott, ihr seid hier, wir verehren euch. Okay. Tja, also ich kann irgendwie kein abschließendes Fazit dazu finden, ob das jetzt sozusagen in die Richtung geht. Ich glaube, es wird vielleicht einfach so, aber ich glaube, dieser Konflikt, was du meintest, dass sozusagen GöttInnen, obwohl sie eigentlich keinen Bock haben, jetzt doch in diese Sache so reingeschmissen werden, das kann man wahrscheinlich schon nochmal sehen. Vielleicht ja auch in Thor 5 dann. Weil jetzt wurde ja sozusagen der Olymp, war das der Olymp? Eigentlich ja schon, ne?
Ja. Ich glaube schon.
Ja, wurde jetzt ja eigentlich eingeführt und legt jetzt ja sozusagen auch diese Basis dafür, dass wir aus dieser Gegend jetzt auch noch mehr Figuren kennenlernen. Insbesondere eine, aber.
Naja, wir sind im Spoiler-Teil. Also sprich, mit Credit-Scene ist Fair Game. Es wird ja Herkules eingeführt.
Genau, und das ist ja auf jeden Fall, das ist ja auch wieder dieser Superheld-Göttinnen-Mix. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich höre mich so an, als wenn ich gestern 3 Whisky getrunken und 1 Zigarette geraucht habe.
Ist es nicht, dass das passiert ist?
Nein, natürlich nicht. Es ist ein Arbeitstag heute, ich bin früh ins Bett gegangen. Es ist wirklich nicht passiert. Anyway, ich glaube, es ist einfach nur früh. Genau, das ist jetzt ja ganz spannend. Also wir haben jetzt Hercules offiziell im MCU. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt, also ich habe jetzt nochmal einen Text, also ein bisschen gegoogelt und habe sogar einen Artikel gefunden von so ein paar Tagen, vor ein paar Tagen, wo auch sogar vermutet wurde, dass das passiert, weil eben man den Olymp sieht und weil eben Hercules auch so halt auch Comic Origins natürlich hat. Und da auch so ein, sag ich mal, ja, war öfter mal am Start und ist so ein quasi klassischer Feind auch von Thor. Deswegen, es kann halt sein, dass wirklich mehr, also auch einfach noch mehr aus dem Olymp jetzt einfach als Charaktere eingeführt werden, wenn wir jetzt das sozusagen im neuen Film schon haben.
Was halten wir vom neuen Casting von Hercules?
Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, weil du meintest, dass es jemand von Ted Lasso ist, ne? Und ich habe diese Serie noch nicht geschaut.
Genau.
Also aber wir lieben ihn anscheinend.
Wir lieben ihn sehr. Es ist Brad Goldstein und wir lieben ihn sehr. Was ich ja ganz lustig finde, ist, dass es gab mal eine Zeit, wo es auch auf Twitter vor allen Dingen verhandelt wurde, ob er eigentlich gar kein echter Mensch ist.
Also ist jetzt in der Realität passiert und
ja, ja, genau.
Okay, ich war gerade so als Fantheorie von irgendeinem Film.
Die Fantheorie ist, dass er eigentlich gar kein richtiger Mensch ist, sondern CGI.
Also er existiert gar nicht. Hat man ihn, ja. Wo hat man ihn denn noch gesehen? Ich möchte mehr Beweise für diese Theorie.
Also es gibt durchaus Filme beziehungsweise auch Fernsehauftritte von ihm, die die These auf jeden Fall sehr schwierig machen. Oder auch so rote Teppichauftritte.
Vielleicht ist es ein Hologramm einfach. Hat jemand schon mal probiert, durch ihn durchzugehen? Ist er eine korporale Form?
Das ist halt jetzt, das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Also nächste These wäre, Brad Goldstein könnte eventuell, wir wissen es nicht, ein Hologramm sein. Who knows? Und ich finde das für das MCU?
Ja, was heißt das fürs MCU? Wie haben sie da mit ihm gedreht? Sind quasi, also wenn jetzt sozusagen, oder sie werden ja noch drehen mit also Thor 5, also am Ende stand ja...
Die Frage ist nicht, wie haben sie mit ihm gedreht, weil sie sind ja sowieso Experten. MCU-Leute sind ja die Expertinnen dafür mit CGI-Charakteren zu drehen. Und deshalb ist ja das nur der nächste logische Step für ihn gewesen. Dass er gecastet wird in Thor. Also eigentlich könnte man Thor als Beweis dafür sehen, dass er kein echter Mensch ist.
Oder glaubst du, dass Marvel, also Kevin Feige sozusagen eigentlich so eine CGI-Klon, so einen CGI-Klon-Keller hat, wo die sozusagen dann so produziert werden?
Und die werden so geseedet.
Genau, und jetzt hat er so vorher schon mal bei Ted Lasso ihn so ein bisschen so reingebracht, um sozusagen das zu normalisieren, dass es wirklich ein Mensch ist, aber hat ja anscheinend nicht so gut geklappt. Und jetzt sozusagen ist der Moment gekommen, wo er wirklich auch fürs MCU jetzt verwendet wird. Das heißt, vielleicht gibt es noch andere Leute, die einfach nur CGI sind und gar nicht existieren. Ich habe das Gefühl, wir schweifen leicht vom Thema ab.
Nein. Ach, Quatsch. Nein. Nächste These. Gore ist der beste Marvel-Bösewicht.
Das ist eine interessante These. Da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich den Film geschaut habe. Ich finde ihn super interessant als Bösewicht, weil es gibt irgendwie so ein neues Layer, was ich gefühlt oder wo ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern kann, das so gesehen zu haben. Ich habe gerade überlegt, ist er irgendwie horrormäßig? Also er hat auf jeden Fall, es wurde versucht, ihm mehr so einen Horror-Vibe zu geben, obwohl ich eigentlich Wanda bei Doctor Strange jetzt fast gruseliger fand, was aber auch Sinn ergibt vom Regisseur her, Sam Raimi. Und also er hatte schon auf jeden Fall so ein bisschen krassen Vibe. Ich habe ihn auch nicht, also ich wusste, dass es Christian Bale ist, aber ich habe ja schon zu dir gesagt, ich habe in dem Film nicht die ganze Zeit gedacht, oh, Christian Bale ist auf der Leinwand, was, glaube ich, vor allem auch in diesen Szenen liegt. Ich glaube, das hat mich verwirrt. Er hatte diese spitzen Zähne, also Gore. Ich finde, er hat irgendwie so eine interessante Motivation, weil er eben, ich dachte am Anfang, es ist wieder so eine klassische Bösewicht-Origin. Man sieht ihn ja mal am Anfang des Films gleich, also er ist sozusagen der erste Charakter eigentlich, den man sieht, wie er mit seiner Tochter in der Wüste ist und die haben kein Wasser und es geht ihnen voll schlecht und dann stirbt ja die Tochter und er kommt dann sozusagen auf einmal in dieses Paradies rein, wo diese Götter rumhängen und stellt dann ja dadurch fest, dass dieses, was ich eben schon meinte, dass den Göttern einfach alles egal ist und sie sich gar nicht um ihn kümmern. Und das und sozusagen der Tod von seiner Tochter und diese Gleichgültigkeit von den Göttern bringen ihn quasi dazu, Bösewicht zu werden. Wobei ich auch nicht ganz verstanden habe, ist es da schon der Punkt gewesen, wo er eigentlich zum Bösewicht geworden ist oder erst dann, wo er sozusagen durch dieses Schwert dann so korrumpiert worden ist?
Naja, das Schwert hat ihn ja genau deshalb ausgewählt, weil er Potenzial dafür gezeigt hat.
Stimmt, weil er dieses Flüstern kam ja, ne? Diese Parselgeräusche. Laura hat sich im Kino zu mir umgedreht und war so, oh mein Gott, sie sprechen Parsel. Und ich so, stimmt, warum?
Es ist einfach, Harry und Voldemort sind genau. In MCU kurz irgendwie aufgetaucht und haben eine Konversation in der Wüste geführt und haben fälschlicherweise Gore dabei in eine Oase gelockt. Das ist das, was passiert
ist. Genau, das ist eigentlich passiert. Und naja, aber ich finde auf jeden Fall dieses Thema von er als Vater und er hat sozusagen seine Tochter verloren, das wird ja irgendwie auch immer wieder so ein bisschen aufgegriffen, auch dadurch, dass er sozusagen auch irgendwie Kinder entführt. Das hat irgendwie auch nochmal so eine neue Ebene für mich dann gehabt. Und halt am Ende dann, dass er vor diesem Portal, wie hieß denn das noch, die das war was anderes. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ah, nein, ich finde es nicht mehr. Hilfe. Irgendwas Eternity, oder nicht?
Ja, es muss Eternity dann gewesen sein, wenn es nicht Infinity ist. Ich glaube.
Infinity. Okay. ja, genau. Also als er da vor diesem Tor hockt, sozusagen nicht vor Tor, sondern vor dem Tor, des Portal. Tor, Gore und das Tor sind in einer Szene und auf jeden Fall sitzt Gore dann davor und wünscht sich am Ende auch, dass er sozusagen seine Tochter wiederkriegt, auch wenn er dann gar nicht mehr auf der Erde ist. Aber er geht dann ja auch sicher mit Thor, dass sich dann noch um gekümmert wird. Und ich finde, dieser ganze Arc ist irgendwie, ich meine, klar, dieses man hat was verloren und wird deswegen böse, ist jetzt vielleicht nicht so neu, aber die Art und Weise, wie es gemacht wurde, finde ich irgendwie schön umgesetzt. Mhm. Und deswegen finde ich ihn auch als Bösewicht interessant. Ob er jetzt der beste Bösewicht im MCU ist, ich glaube, der Lieblingsbösewicht ist ja von allen ist auf jeden Fall Thanos.
Meine?
Nicht deiner, aber von anderen Menschen. Ich glaube, ganz viele andere Menschen finden ihn cool. Ich bin ja immer so Team Hela, muss ich sagen. Ich finde sie ja super cool. Aber sie hat natürlich auch nicht wirklich eine
krasse Storyline. Ich bin Team Loki, immer.
Ja, Loki auf jeden Fall. Doch, stimmt, eigentlich ist Loki mein. Aber Loki ist ja inzwischen auch kein Bösewicht mehr so richtig.
Ja, das ist halt aber, das finde ich ja beim MCU sowieso immer so interessant, dass grundsätzlich die Bösewichte, also Fabian und ich haben ja mal eine ganze Podcast-Folge nur zu Bösewichten im MCU gemacht. Okay. Und ich finde es sehr interessant, dass die Bösewichte sich immer mehr in was entwickeln, was auch Protagonistenpotenzial hat. Mhm. Also das sieht man bei Loki. Das hat man
Loki vergessen.
Ja, weil Loki ist halt tatsächlich auch eine Mischform. So, ne?
Ja, Loki ist inzwischen halt so voll cute geworden. Also jedenfalls jetzt wenn man jetzt von der Serie Loki ausgeht, die sozusagen Loki-Protagonisten-Form. Weil ich meine, es gibt dann ja noch andere Lokis, die auch.
Naja gut, ich meine, er hat ja in Thor 3 ist er auch schon eigentlich nicht nur Antagonist. Er ist auch im zweiten Teil ist er zwar noch Antagonist, aber bietet das Potenzial dazu, auch zu einem Verbündeten zu werden und damit auf die Protagonistenseite auch zu schlüpfen. Also es ist auf jeden Fall schon immer ein Charakter gewesen, der irgendwo beides in sich hatte. Und ich finde, bei Gore sieht man jetzt eben ganz gut, dass, und das hat man eben auch im dritten Teil eben in Ragnarok schon gesehen, dass die andere Seite jetzt den Raum bekommt, sich, also wirklich Motive zu haben, auch nachvollziehbare Motive zu haben. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man Thanos so mag, dass man auch sagt, Thanos Idee grundsätzlich kann man nachvollziehen. Ja, also es könnte auch
die
schlechtere
Umsetzung,
Ideen geben.
Naja.
Die Umsetzung ist
kann man sich drüber streiten.
Ja gut, aber ich meine, für mich war ja auch immer die Frage, ist wirklich die Freveltat, dass Thanos die Leute weggeschnipst hat, oder ist sie nicht eigentlich die von den Avengers, dass sie nach Jahren wieder zurückgebracht haben?
Ja, also eigentlich müsste die ganze Welt grundsätzlich traumatisiert sein.
Ja, ist sie ja auch. Das ist ja das, was wir gerade in dieser Phase jetzt erzählt bekommen. Die Welt ist traumatisiert. Und ich finde, es ist eine durchaus legitime Frage zu sagen, war das wirklich nötig, dass die Avengers die Leute zurückgebracht haben? Weil haben
das
sie damit,
ist ein Hot Take.
Haben sie damit was Gutes getan oder haben sie damit was Schlechtes getan?
Es ist eigentlich, also ich glaube, man hätte, ja, Thanos hätte es einfach erstmal nicht machen sollen, aber jetzt, wo es die Situation gibt, stimmt. Weil ich meine, es haben sich ja dann alle über die Jahre auch daran gewöhnt, dass die Leute weg sind,
ja,
ne?
Absolut.
Und dann haben sie sich gerade damit abgefunden und dann sind alle wieder zurückgekommen. Was macht das mit deinem Leben, mit deinem...
Naja, und vor allen Dingen sind ja die Leute, die sind weitergegangen irgendwie. Sie sind nicht nur älter geworden, sondern sie haben ja auch Lebenserfahrung gesammelt. Und dann kommt auf einmal, was weiß ich, dein Partner, deine Partnerin zurück, dein Kind kommt zurück, deine Eltern waren weg und jetzt bist du auf einmal nur noch, also bist du schon fast ihr Alter, also nicht wirklich irgendwie, je nachdem,
also
wie
jung
die waren.
Also 5 Jahre älter, ne?
Ja, also du bist halt näher dran gekommen irgendwie so. Also was macht das eigentlich? Und vor allen Dingen sind ja die Leute, die zurückgekommen sind, auch auf dem Stand von vor 5 Jahren. Mhm. Also die haben ja auch dieses Ganze, was irgendwie passiert ist irgendwie. Also ich finde bei Falcon und Winter Soldier in der Serie wurde das ja irgendwie so aufgegriffen. Was ist eigentlich passiert in der Zwischenzeit? Und gibt es nicht auch wirklich einen Grund dafür, warum man sagt, okay, ja, es gibt jetzt nochmal einen größeren Ressourcenmangel, weil du halt einfach in den letzten 5 Jahren nicht dafür gesorgt, also du hattest gar nicht die Ressource Mensch, um die Ressourcen wiederum aufzubauen, um jetzt alle Menschen, die zurückgekommen sind, zu versorgen. Und das führt zu mehr Armut, das führt zu mehr Krieg, das führt zu mehr Chaos. Und deshalb, es ist, finde ich, eine legitime Sache, das zu sagen, nicht Thanos war der Bösewicht, als er die Leute weggeschnipst hat, sondern die Avengers waren die Bösewichte und Bösewichtinnen, als sie sie wieder zurückgeholt haben.
Oh Gott, da muss ich jetzt den ganzen Tag drüber nachdenken. Aber es stimmt wirklich. Ich habe ein bisschen, ja, man müsste eigentlich dann mal so einen Psychologie-Podcast drüber machen. Aber natürlich, tja.
Aber zurück zu Gore.
Ja.
Also ich finde ihn auch richtig gut. Ich habe, anders als du, habe ich Christian Bale die ganze Zeit gesehen und ihn sehr dafür abgefeiert, weil ich liebe Christian Bale. Ich finde, er ist ein wahnsinnig toller Schauspieler und ich fand es richtig gut, wie er einfach diesen Charakter so Nuancen gegeben hat. Ich habe so viel Leid irgendwie bei ihm gespürt und ich fand auch diesen Horror-Elemente, ne, als er dann irgendwie als er dann immer mehr irgendwie zum Gottbutcher wird und mehr irgendwie also die Horrorelemente irgendwie größer werden und auch das Kindermotiv mehr implementiert wird. Das waren tatsächlich die Momente, die ich richtig, richtig gut fand. Falls ihr jetzt gerade irgendwie Geräusche hört, das sind meine 2 Katzen, die sich jetzt diesen Augenblick ausgesucht haben, um beide auf meinem Schreibtisch aufzutauchen. Die und darum zu kämpfen, wer hier da sein darf und wer nicht.
Das ist ein guter Moment.
Wollt ihr mal runtergehen vielleicht?
Nein, wir wollen auch über Marvel reden.
Okay, sie haben sich geeinigt.
Ich fand krass die Szene, wo Gore da mit den Kindern chillt und also nachdem er irgendwie, glaube ich, dieses eine Kind die Geschichte von Thor erzählt hat und dann sitzt er da auf einmal. Ich finde es immer auch generell ein bisschen gruselig, wenn Leute auf einmal so erscheinen. Und dann hat er ja dieses eine Tier, was irgendwie mega gruselig aussieht und dreht ihm so den Hals um.
Ja.
Das fand ich irgendwie, krass. Vor allem, da habe ich mich gefragt, da muss er ja wirklich schon ganz schön kommen, also quasi von diesem Fluch so besessen sein. Weil als Vater weiß er ja, was das mit Kindern macht, wenn man sowas vor Kindern tut.
Aber er bricht das, Taika Waititi als Regisseur bricht das ja auch wieder, ne? Also das fand ich ja auch so lustig. Also er bringt dieses Tier dann um, versucht es rauszuschmeißen aus dem Käfig, es prallt vom Käfig ab und fällt in die Kindergruppe rein und alle Kinder nur so,
Gott,
tut's weg. Und ich musste so total lachen, weil das natürlich, das ist ja genau die Magie, die Taika Waititi immer in seinen Filmen mitbringt.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet eigentlich, ja.
Ja, weil der Humor ist bei Taika, da haben wir ein Video zu gemacht auf unserem Kanal GigaTV Mac über Taika Waititi und seinen Humor. Der ist halt einfach sehr speziell. Viele Leute mögen ihn nicht.
Ich liebe
ihn. Ich bin ein großer Fan. Ja, genau. Weil er Humor immer bricht. Also er bricht Szenen und die machen es dann lustig. Er bricht sie durch ein Soundelement beispielsweise.
Die Ziegen.
Genau. Es ist eine super ernste Szene und auf einmal sind 2 Ziegen dabei, die einfach schreien. Das war der beste Moment, als Haartagschnitt, ne? Also das macht er auch sehr gerne. Mhm. Ziegen tauchen auf, werden als Geschenke übergeben, schreien das erste Mal harter Schnitt ins Raumschiff rein, alle nur so völlig in
von so. Den Ziegen, die jetzt da sind, so.
Ist Nebula das jetzt unser so, Leben?
What the fuck? Es reicht mir jetzt schon, können wir sie umbringen? Oh Gott.
Und ja.
Es gibt immer so kleine Momente, oder wo Leute auch nur so eine Sache sagen. Zum Beispiel gab es auch auch in der gleichen Szene, wo alle sich diesen Bildschirm angucken, wo jetzt von überall diese Notsignale sozusagen herkommen. Und dass alle halt so sind, so, oh mein Gott, alles ist so schrecklich, helft uns. Und Quark sagt einfach nur so ganz stumpf, the horror. Einfach nur so ein Wort, also zwei Wörter, und ich musste da so drüber lachen, weil es irgendwie so in der Situation einfach so komplett absurd war. Ja, Taika Waititi ist schon cool.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich mich aber gefragt habe, auch wenn wir nochmal bei dieser Planetenszene sind mit den Kindern, da ist mir wieder aufgefallen, wieso können alle Leute überall atmen im Weltall?
Ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Müssen nicht alle den Raumanzug zu. Ich meine, so, wenn Götter und Göttinnen und SuperheldInnen irgendwo überall atmen können, so, ja, fein, die haben halt super Skills, die können alles. Aber diese Kinder, warum können die da auch atmen?
Ja. Und vor allen Dingen auch Jane, über die wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, Jane.
Warum kann Jane in dem Moment, wenn sie nicht Mighty Thor ist, atmen? Weil ich würde es noch verstehen, wenn Mighty Thor die Möglichkeit hat, überall zu atmen. Mhm. Aber warum kann Jane das? Ich verstehe, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Gibt es da eine Logik? Ich glaube, das MCU hat einfach beschlossen, es gibt überall die gleiche Atmosphäre, ja, und es gibt keine toxischen Planeten.
Nein. Genau. Und wenn, dann ist es eine extra Story wert. Der eine Planet, wo man nicht atmen kann.
Oh mein Gott, das ist dann der neue MCU-Film. Der Planet, auf dem man nicht atmen kann. Knit. Weiß ich nicht.
Wenn sie da jetzt noch, also ein Film, den ich mir anschauen würde, wäre 2 Stunden Theaterstück mit Matt Damon, Sam Neill, Melissa McCarthy und Luke Hemsworth.
Oh mein Gott.
Thor und Loki und so weiter und so fort spielen. Auf einem Planet, auf dem man nicht atmen kann.
Ich finde das, oh mein Gott, ich finde das so lustig mit diesen Theaterstücken. Das war ja schon, war das letzte Mal dann in Thor 3, wo, ja, wo Loki so getan hat, als wenn er Dingsbums ist? Oder wenn, als Loki sozusagen da dieser Teil auch des Theaterstücks war?
Loki hat so getan am Anfang von Ragnarok, als wäre er, sein Aussehen verwandelt, als wäre er Odin.
Ja, stimmt, genau so war das. Und dann hat er aber dieses Theaterstück doch halten lassen, wie Loki so super toll ist und so.
Genau.
Und das fand ich schon so lustig. Und jetzt auch einfach mit Hela und ich bin einfach gestorben. Und dann haben sie es ja auch so richtig witzig gemacht. Also wirklich ja so als so ein total dilettantisches Theater inszeniert. Obwohl es ist eigentlich ganz, dafür, dass es so dilettantisch war es gar nicht. Also zum Beispiel, als der Hammer so einmal quer durchs Bild geflogen ist, der hing dann so an so Schnüren irgendwie. Also ich meine, es ist natürlich super dumm, aber an sich ist es eine gute Set-Idee für so ein Theaterstück.
Ich habe sehr den Vibe von diesen Assistenten, die immer die Sachen rein und rausgetragen sind, gefeiert.
Oh ja, stimmt.
Die immer so halb genervt, halb so, oh, das ist halt mein Job. So hinten irgendwie so,
stimmt,
Set reingetragen und abgestellt und wieder raus.
Aber das wäre doch eigentlich eine super, es wäre doch eine super, wie heißt denn das, Edition, ein super Pluspunkt-Ding für das MCU, wenn man sozusagen, ich meine, wir haben jetzt ja das MCU, das Cinematic Universe, aber was ist, wenn es auch das Theater Universe geben würde? Also quasi, das wäre zusätzlich, dass man, um das MCU zu verstehen, auch noch ins Theater gehen muss und dann so diverse Theaterstücke sehen muss, also zum Beispiel diese Interpretationen jetzt, aber auch so ganze Serien als Theaterstücke.
Mhm. Ja, toll. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen.
Das Problem ist aber auch, dass diese Theaterstücke dann ja leider auch nicht überall laufen. Das heißt, du musst, um das MCU komplett zu verstehen, musst du in so ein anderes Land reisen und das Theaterstück angucken.
Das ist richtig, richtig tolle Idee.
Ich glaube, das wird sich richtig gut verkaufen und umsetzen. Und
so wie bei Harry Potter.
Genau.
Und Cursed Child.
Cursed Child existiert in meinem Kopf nicht. Dieses Buch gibt es nicht. Dieses Theaterstück gibt es. Nein. Ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute so über sowas ranten, aber bei Harry Potter bin ich wirklich sehr, also als ich das gelesen habe, war ich so, ich habe schon die Geschichte irgendwie verfolgt, aber da war ich wirklich nicht dabei, dass es das jetzt gibt. Das ist für mich wie so eine Fanfiction, die aber auch von J.K. Rowling geschrieben wurde.
Ist es eigentlich, hast du das Theaterstück gesehen?
Nee, habe ich nicht, ich habe nur das Buch gelesen, also das Skript.
Ich habe das Theaterstück gesehen. Also ich war in der Ich war sogar in der Vorpremiere in London damals.
Oh, und, nicht schlecht.
Hab das Theaterstück gesehen und hab instantly entschieden, dass die Geschichte egal ist und mochte einfach nur die Art und Weise, wie sie Magie auf der Bühne dargestellt haben.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist bestimmt ganz cool. Was wieder mein Punkt unterstützt, dass es MCU-Theaterstücke geben sollte. Aber es sind ja dann ja nicht MCU, es sind dann ja Marvel-Theaterstücke. Es wäre das MTU, das Marvel Theater Universe.
Ja, krass. Ich würde auch in hier Steve Rogers, das Musical, würde ich gehen.
Definitiv.
Aus Hawkeye.
Aber das fände ich gut. Ich finde es auch super, dass in der Szene danach, als sozusagen als Gore da angekommen ist in New Asgard und dann mit den ganzen Monstern da alles kaputt gemacht hat, dass Matt Damon und Dingsbums hier, die beiden Theater Guys, sofort ankamen bei Thor und waren so, das, was jetzt diese Stadt braucht, ist ein neues Theaterstück. Und Thor nur so, nein, what the fuck? Und die nur so, nee, Quatsch, er hat nicht nein gesagt. Er hat nur gesagt, glaube ich, so, oder die haben, oder war Valkyrie da auch noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es wurde nur gesagt so, ja, bla, wir haben jetzt andere Probleme. Und die nur so, wir haben kein Nein gehört.
Ich hab's auch, ich fand's mega gut.
Sollen wir nochmal über Jane reden eigentlich?
Kurz? Wir sollten über Jane reden, ja. These zu Jane. Mighty Thor. Haben wir eine These zu Mighty Thor?
Wir haben keine These, wir haben nur, dass eine These widerlegt worden ist, weil es gab ja am Anfang immer die, oder es gab ja Fantheorien, dass sozusagen, weil es ja so ein bisschen auch so diese Story war, dass Thor jetzt so in Rente geht sozusagen irgendwann mal. Das war ja die Theorie, dass sozusagen Mighty Thor dann kommt und so für Thor übernimmt und vielleicht dann auch wie in den Comics mehr Screentime bekommt auch oder vielleicht sogar Teil der Avengers wird. Das hat sich ja ein bisschen erledigt. Weil möglicherweise Jane gestorben ist. Ich weiß, ich habe da gestern auch mit dir drüber geredet. Ich weiß, dass es für den Plot irgendwie voll Sinn gemacht hat, aber ich war so traurig irgendwie, weil jetzt war sie gerade wieder da und dann war sie wieder weg, obwohl sie ja auch irgendwie dann ein schönes Ende hatte, dass sie ja noch, sie ist ja sozusagen, die Situation war ja, dass sie ursprünglich dachte, dass die Thor-Kraft ihrem Krebs helfen würde, aber hat sie ja eigentlich nur schwächer gemacht und dann meinte Thor ja zu ihr so, yo, ich will, es wäre cool, wenn wir beide zusammen kämpfen nochmal am Ende, aber ich will auch nicht, dass du stirbst. Also wäre super, wenn du im Krankenhaus bleiben würdest. Und dann hat sie ja doch dann, weil Mjölnir hat ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er sozusagen ein Zeichen gegeben hat oder ob sie das einfach gefühlt hat. Aber dann ist sie am Ende zurückgekommen, um Thor noch zu helfen. Und das war dann leider zu viel. Und die Thor-Kraft war dann doch zu schlecht. Aber ich habe mir überlegt, dadurch, dass wir jetzt ja, also das Gute war ja wenigstens noch, was man ja auch in der Post-Credit-Szene noch gesehen hat, aber wo wir ja auch schon meinten, eigentlich wusste man es vorher, dass sie ja nach Valhalla noch gekommen ist. Das finde ich gut. Und vielleicht, da wir das jetzt ja gesehen haben, vielleicht sehen wir jetzt ja öfter mal Valhalla, weil Dingsbums war ja auch dort hier.
Heimdall.
Heimdall, genau, meinte ich. Ja. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, tote Leute zurückzubringen, die nach Valhalla gekommen sind.
Ja, ich habe eine These zu diesem ganzen Konstrukt und da das müssen wir noch ein bisschen auseinandernehmen. Ich finde, Thor 4, Love and Thunder, bricht mit den herkömmlichen Männlichkeitsbildern, die im MCU aufgebaut worden sind. Und zwar, indem Thor die Geschichte gegeben wird, dass seine, also wir haben ihn ja die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise auch als Frauenheld mitbekommen. Mhm. Also auch gerade in den ersten zwei Filmen wurde er so etabliert. Jede Frau, die ihn gesehen hat, und ich meine, damit spielen sie ja eben auch in dem Film, sie, wenn sie ihn sehen, vor allen Dingen, wenn er auf einmal nackt ist, sind erstmal irgendwie Frauen und Männer sehr so, okay, krass. Er hat auf jeden Fall eine sehr prägnante Wirkung auf Menschen um ihn rum. Und ich finde, der Film erzählt jetzt eine Geschichte, dass die wahre Bestimmung von Thor eigentlich, ich wechsle mal zwischen Thor und Thor und ich glaube, ich mache die Leute richtig verrückt damit.
Weil es auch Gore gibt und ja, das Thor.
Ja, genau. Also ich glaube, ich mache Menschen richtig wütend, weil ich das mache.
Jetzt bist du bestimmt alle richtig sauer jetzt, ja. Laura.
Ich glaube, seine wahre Bestimmung ist eben die eines Vaters. Und das erzählt der Film ja auch, indem er am Anfang diese Vorgeschichte auch erzählt von ihm, ne? Als dann eben Cork erzählt, okay, er hat halt irgendwie, er war halt eben genau dieser Frauenheld eben auch, aber dann hat er irgendwie ist er irgendwie in die Meditation gegangen. Und er erzählt ja aber auch, dass in dem Moment, als eben Jane und Thor gedatet haben, dass er eigentlich sich Kinder gewünscht hat und bringt da schon dieses Element irgendwo mit rein.
Und stimmt, ja.
Dementsprechend finde ich es einen schönen Arc zu erzählen in diesem Film, dass die Geschichte nicht dahin führt, dass am Ende Jane für Thor gerettet wird, sondern dass Thor als Vater aus der Geschichte rausgeht.
Mhm.
Und deshalb fand ich es richtig, dass Jane stirbt.
Ja, es war traurig, aber richtig. Vor allem fand ich super, dass Jane noch zu Gore gesagt hat, ja klar, wir kümmern uns um dein Kind. Und sie stirbt 2 Sekunden später und weiß auch schon, dass sie jetzt sterben wird. Aber sie hat nochmal so ein bisschen die Motivation hochgehalten. Aber ich fand es generell auch gut, dass das so ein bisschen parallel lief, ja, mit der Geschichte mit Gore und seiner Tochter und Thor und Gores Tochter, die ja jetzt sozusagen seine Adoptivtochter ist. Das fand ich am Ende super süß. Da gab es dann ja diese Szene, wo sie Frühstück gemacht haben oder Thor Frühstück gemacht hat und Pancakes irgendwie komplett komisch ausgesprochen hat. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber er meinte, das ist dieses Gericht und das essen Leute auf der Erde. Und ich so, ja, tun wir, aber nicht mit diesem Namen. und dann findet ja hier, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich nenne sie, also sie sind ja zusammen Love and Thunder, aber ich glaube nicht, dass sie Love heißt, die Tochter.
Siehst du, das wollte ich ja eigentlich noch mal vorher checken, weil du mich das gestern schon gefragt hast, wie sie eigentlich heißt und ich weiß.
Stimmt, ich habe es anscheinend auch nicht nachgeguckt. Thors Adoptivtochter und er sind dann sozusagen so im Flur und ich habe wirklich nicht so damit gerechnet. Also ich war wirklich voll in diesem Mindset drin, dass, weiß nicht, er sie nicht zur Schule bringt, aber dass das so ein bisschen diese Atmosphäre ist. Es hat ja so ein bisschen dieses, sie frühstücken und jetzt musst du irgendwie los in die Schule, diesen Vibe. Und dann macht er so die Tür auf und draußen ist einfach schon wieder kompletter Wahnsinn und Leute bekriegen sich und er ist nur so, siehst du da drüben, diese Leute, die sind böse, die müssen wir jetzt hauen. So. Und ich so, ah, okay, das ist also der Vater-Tochter-Vibe, den die beiden haben. Warum auch nicht? Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten, ein Vater zu sein. Man kann auch mit seiner Tochter, weiß ich nicht, Aliens bekämpfen anscheinend.
Ich habe ja tatsächlich die These, dass Loki sogar noch ein coolerer Dad wäre als Thor. Aber ich glaube, da bin ich alleine mit.
Ich weiß nicht. Wieso glaubst du das? Weil also jetzt inzwischen nach der Serie Loki vielleicht. Aber ich meine, das Problem von Loki ist ja schon, dass er weite Teile im MCU ja schon ein bisschen an sich selbst gedacht hat auch. Also am Ende ja nicht mehr so doll. Das ist natürlich für so als Vater vielleicht nicht so optimal.
Ist nicht so optimal, aber ich glaube, er hat das Potenzial, darüber hinauszuwachsen.
Ich glaube, dass er ein guter auch. Ja, eigentlich ja. Aber ich finde, Loki wäre so ein guter Onkel. Der war so der chillige Onkel, der so ein paar Mal, so alle halbe Jahr mal vorbeikommt. Und irgendwie ist so, hey, ich bin so ein cooler Dude. Aber er freut sich auch so voll, dann seine Nichte zu sehen. So.
Ich glaube, auch das werden wir auf jeden Fall sehen. Das ist das, was ich auf jeden Fall von den nächsten Thor-Filmen erwarte, dass Loki vorbeikommt und mit seiner Nichte Sachen macht und Thor sauer ist, weil Loki sie dazu gebracht hat, was weiß ich, keine Ahnung, also das Äquivalent zum Rauchen so ungefähr.
Ich finde, ich mache jetzt eine These und wir müssen uns das merken und wenn Thor 5 rauskommt, dann müssen wir gucken, ob ich recht hatte. Ich glaube, dass Loki vorbeikommt und quasi als Geschenk entweder so eine Plüschpuppe von ihm selbst mitbringt oder so ein Plüsch-Tesseract oder irgendwie sowas. Also halt irgend sowas, was wir schon gesehen haben, aber als Plüsch-Ding. Nee, ich gehe irgendwie mit einem Bild in einer Plüsch-Figur von ihm selber. Einfach, weil es witzig ist.
Also übrigens, in den Comics ist es so, dass Gore am Ende nur einen Sohn hat, Aga.
Mhm.
Deshalb, also sie haben das ganz offensichtlich jetzt in dem Film zu einer Tochter geändert.
Offensichtlich, obviously. Obwohl, wir wissen es ja nicht, wir haben es jetzt immer so assumed, aber ja.
Wir haben es assumed, das stimmt, ja.
Obwohl, ich glaube, es wird sogar gesagt, dass es seine Tochter ist.
Also sie wird mit sie angesprochen und nennt sie Tochter. Also
ja, gut.
Von daher, ist es safe to assume im Moment gerade für den jetzigen Status, dass sie sich als weiblich identifiziert.
Ja.
So ist halt jetzt die Frage, heißt die auch Aga? Who knows?
Nennen wir sie A.
Nennen wir sie Love.
Okay. Also, Willst du noch mal was zu deinem Hot-Take sagen, dass Loki ein super Dad ist? Oder,
ja, also pass auf.
Doch nicht
pass auf. Pass auf. Ich denke, dass ähnlich wie Thor, Loki über sich hinauswachsen wird, in dem Moment, wenn er tatsächlich ein Elternteil wird. Und ich würde ihn gerne als Elternteil sehen. Egal, ob es dann männlicher Loki oder weiblicher Loki ist. Ich würde sie ihn gerne sehen. Das ist, ich glaube, das ist mein Hot-Tag einfach. Ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Es ist auch sehr viel Potenzial da für endlose Therapiesitzungen, die danach folgen müssen.
Wahrscheinlich, stimmt schon.
Tja, okay.
Waren das alle unsere Hot-Tags? Fällt mir noch irgendwas ein, was ich unbedingt besprechen möchte?
Ja, wir können noch über die Eifersuchtsszenen zwischen Stormbreaker und Mjölnir sprechen.
Okay, das fand ich auch extrem lustig. Genau nochmal als Recap irgendwie. Thors Hammer sind Thor ist eifersüchtig auf Jane, weil Jane, nicht auf Jane direkt eifersüchtig, aber ist ein bisschen so, warum hat Jane jetzt meinen Ex-Hammer? Aber sein neuer Hammer ist auch eifersüchtig auf Thor, weil Thor interessiert an seinem Ex-Hammer ist. Es ist alles sehr verwirrend.
Es ist auf jeden Fall, es sind sehr viele Emotionen da zwischen Mjölnir und Thor. Und siehst du, jetzt habe ich wieder Thor gesagt, also Mjölnir und Thor und Mighty Thor und Mjölnir und Stormbreaker ist so ein bisschen, what the fuck, warum?
Das ist das eigentliche Thema. Das ist nicht Liebe zwischen Vater und Kind oder so, es ist die Liebe
zwischen Menschen und ihren Hammern.
Ja. Hammertanten. Ja.
Das ist eindeutig die Mehrzahl von Hammer.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja.
Das fand ich super. Das fand ich irgendwie super smart, das so auf quasi diese Objekte einfach umzulegen. So eine, dass es nicht so eine Eifersuchtsstory zwischen Menschen gibt, sondern
ja. Und meine These ist ja, dass Stormbreaker eigentlich der coolere Hammer ist, weil er den Bifrost noch in sich trägt. Aber ich kann auch verstehen,
Mjölnir ist der OG-Hammer.
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage.
Und er kann jetzt halt auch coole Sachen. Er kann jetzt ja auch dieses, ich zerfalle in Einzelteile und spreade irgendwie. Und
das ist wirklich cool, das muss ich auch sagen. Oh Gott, willst du jetzt einfach, dass ich mich für einen Hammer entscheide?
Ja, entscheide dich mal für einen Hammer.
Aber so, Mjölnir hat halt so viel schon erlebt. Und Stormbreaker, na gut, seit Infinity War gibt's Stormbreaker, oder?
Mhm, ja.
Ja, das mit dem, dass er sich zerfleddern kann, ist natürlich schon ziemlich cool. Aber ich finde auch, dass Mjölnir hier irgendwie cooler aussieht. Ich mag den Look von Stormbreaker irgendwie nicht so gerne.
Ja.
Ich glaube, ich bin doch Team Mjölnir.
Ja.
Aber vielleicht können die sich irgendwie, wenn die so ein Kind kriegen würden, so ein Hammerkind, was aussieht wie Mjölnir und sich trotzdem so zersplattern kann und wieder zurückgehen kann wie Stormbreaker. Mhm. Das wäre mein Lieblingshammer.
Und den Bifrost in sich trägt.
Ja.
Das wäre dein Lieblingshammer, okay.
Genau.
Gut,
dass wir das geklärt haben.
Stormbreaker, ich mag Stormbreaker lieber, weil Stormbreaker nicht so schön aussieht wie Mjölnir.
Meinst du, Mjölnir ist so glatt gebügelt?
Ja, Mjölnir ist sehr glatt gebügelt und sehr so, sieht halt aus wie so ein Hammer.
Stormbreaker ist so ein rustikaler Hammer irgendwie, ne?
Ja, Stormbreaker ist halt so...
So DIY.
Ja. So mit Groots Arm noch und so.
Ja, genau.
Ja,
ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, ja, wenn du dir selbst so ein Regal baust, dann magst du es irgendwie, weil es so das ist so ein eigenes Touch.
Schief. Wenn man es komisch anguckt, dann fällt es zusammen, aber es ist halt mein Regal.
Ja.
So ist es mit Stormbreaker.
Das ist schön, ja, es ist eine schöne... Analogie, ist das Wort, was ich suche? Ja.
Dann würde ich sagen, wir sind am Ende von unserem Podcast, der Thorcast, was eigentlich weniger wie Podcast und mehr wie Forecast klingt.
Stimmt, aber wir haben es trotzdem Thorcast genannt.
Es ist
ja, schreibt uns mal, Leute, was ist euer Lieblingshammer? Das sind die wirklich wichtigen Fragen, die wir geklärt haben. Dann könnt ihr auch schreiben, ob ihr jetzt super sauer auf Laura seid, weil sie ständig Thor und Thor gesagt hat. Das ist natürlich
auch
super wichtig.
Ja.
Mein Magen knurrt, ich muss gleich mal was essen, glaube ich.
Wir müssen jetzt mal frühstücken.
Schreibt mir Essensvorschläge.
Ja.
Nein, das mit dem Hammer interessiert mich wirklich, was andere Leute dazu sagen, weil ich habe noch nie davor drüber nachgedacht und wusste auch nicht, dass man so deep darüber diskutieren kann. Deswegen let us know, was ist eure Meinung zu Hammern?
Genau, dann würde ich sagen, dass wir zum Ende kommen. Diese Folge wurde dir auf jeden Fall präsentiert von Vodafone. Danke an Vodafone.
Dankeschön.
Seit 30 Jahren für uns da, schon seit 30 Jahren. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle Thor gesehen und genauso abgefeiert wie wir. Und wir hören uns schon wieder in einer Woche.
Genau.
Ja.
So bald. Die Zeit verfliegt, Laura.
Ja.
Okay, dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss.